Ich wurde gehypt von ihm, ne? Also ich wurde auf den Sockel gestellt. Bin ich das wirklich? Aber naja, gut, wenn er das so sieht, ne? Dann bin es vielleicht ich, die mich da immer so niedermacht. Es hat sich dann immer mehr aufgepusht von seiner Seite her, dass ich dann, wenn wir beruflich gemeinsam unterwegs waren, er mich bei Geschäftspartnern bloßgestellt hat. Also richtig massiv bloßgestellt hat, sodass die Geschäftspartner auch peinlich berührt waren und nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Die Frau hat immer für Friede, Freude, Eierkuchen zu sorgen, weil ich ja wusste, wie er in Anführungsstrichen mit seinen Feinden umgeht. Und wenn ich dann sage, ich trenne mich, bin ich ja automatisch dann auch ein Feind. Es kam dann jedes Mal ein großes Versprechen, ich ändere mich. Die vierte war dann tatsächlich so, dass diese Frau versucht hat, meine Kinder rüberzuziehen und zu sagen, ihr könnt gerne Mama zu mir sagen. Und beim fünften Mal war es eben so, dass er gesagt hat, diesmal kannst du mich nicht zu einer Entscheidung zwingen, ich habe zwei Frauen. Also zuerst mal war meine ältere Tochter diejenige, die mich da bestärkt hat, beim fünften Mal zu sagen, geht gar nicht, trennen. Ne? Und die wollten auch beide mit ihrem Vater nichts zu tun haben. Und dann kam der Vater mit dem Geld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen dabei, sich aus belastenden Beziehungsmustern zu lösen. Mit Erfahrung und Fachwissen. In diesem Podcast teilen Betroffene ihre Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Nach jeder Erzählung werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Muster und Dynamiken, die in diesen toxischen Beziehungen wirken. So möchte ich auch all jene erreichen, die solche Situationen nicht selbst erlebt haben, aber verstehen wollen, warum sie so schwer greifbar und lang andauernd sind. Ich verbinde persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichem Hintergrund, um Bewusstsein zu schaffen, aufzuklären und Betroffene zu stärken. Es ist mein Herzensanliegen, den Weg aus belastenden Mustern zu erleichtern. Wir sprechen in diesem Podcast offen über psychische und körperliche Gewalt. Falls dich diese Themen belasten, höre die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass es dir zu nahe geht. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich Namen und einige identifizierende Details verändert. Heute geht es um Sabines Erfahrung. Sabine, ich freue mich, dass du hier bist und dass du bereit bist, deine Geschichte erzählen. Das braucht ja auch viel, viel Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Magst du vielleicht zum Beginn einmal erklären, was dich dazu bewegt hat, heute hier zu sein?
Wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung und kamen gleich ins Gespräch. Wir hatten auch, so hatte ich zumindest den Eindruck, gleich ähnliche Themen, die Chemie stimmte. Und du hast dann erzählt, dass du einen Podcast machst zu dem Thema und dann habe ich natürlich über meine Geschichte auch an dem Abend erzählt. Und da ich immer offen für Neues bin und mittlerweile muss ich dazu sagen, aber da kommen wir ja später wahrscheinlich im Laufe des Podcasts dazu, fand ich das mega inspirierend. Zum einen für mich, aber auch für andere Menschen, sage ich bewusst, weil es ja nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer andersrum dieses Thema haben. Es ist ja nicht nur einseitig, ich da Mehrwert weitergeben möchte.
Prima, ja, vielen Dank. Dann, Sabine, lass uns doch einmal damit beginnen, wie bei euch alles anfing. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Oh, wir haben uns tatsächlich beruflich kennengelernt. Ich war damals im Außendienst und habe einen Kundentermin gemacht und habe so meinen späteren Mann kennengelernt. Und eigentlich hatte ich zuerst mal gar nichts im Sinn mit ihm, aber er war sehr hartnäckig und hatte dann nach einiger Zeit auch Erfolg. Ich war damals noch in einer Beziehung, die aber schon im Prinzip beendet war. Gefühlsmäßig beendet war und ich habe dann den finalen Cut gemacht, bevor ich was Neues angefangen habe. Und So im Nachhinein gesehen, man reflektiert ja dann sehr stark, was mich dazu bewogen hat, mich darauf einzulassen, ist so diese, wie soll ich sagen, dieses Hypen, dieses Euphorisieren der eigenen Person. Wenn man so eine Beziehung hinter sich hat, ist man ja schon so ein bisschen am Boden, zweifelt auch so an seinen eigenen Fähigkeiten, an seinem eigenen Tun. Und das hat mich natürlich sehr stark aufgebaut, motiviert und ja, man fühlt sich da natürlich auch einfach besser, ne? Ja, und so nahm das alles seinen Lauf und ich wurde also auch, um jetzt mit der aktuellen Sprache zu sprechen, gehypt von ihm, ne? Also ich wurde auf den Sockel gestellt und habe mir gedacht, bin ich das wirklich? Aber naja, gut, wenn er das so sieht, ne, dann bin es vielleicht ich, die mich da immer so niedermacht. Das ist ja übrigens sowieso so ein Thema von Frauen, die sich immer schlechter sehen als die anderen. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Es war aber auch damals schon mehr ein On-Off, also immer ein Auf und Nieder, also ein Wechselbad der Gefühle, so im Nachhinein, ne, betrachtet. Und wir haben uns dann nach 2 oder 3 Jahren dazu entschlossen zu heiraten, nach den ersten Up and Downs und wir waren beide erfolgreich im Beruf und ja, so haben wir uns kennengelernt.
Ja, kannst du uns mal noch so ein bisschen mitnehmen in diese Anfangszeit, wo du sagst, er hat dich so gehypt? Was waren da genau die Themen? Also was hat er da angesprochen und wie hat dich das berührt oder abgeholt?
Ah, du bist so toll, du kannst dieses. Und das hat er also nicht nur mir gesagt, sondern er hat mich auch bei anderen, also bei Dritten im Umfeld dann so dargestellt, ach, die Sabine kann dieses und kann jenes und ist da so toll und bin so begeistert von ihr und sie ist da so viel besser, inspirierender als er selber. Und ich habe mich dann immer hinterfragt, bin ich wirklich so toll? Ne? Aber das hört man natürlich gerne, ne? Und das hat einen natürlich gepusht, aufgebaut und im Laufe der Zeit, also ja, ich sag mal so auch schon so um das Heiratsthema drumherum, habe ich dann gemerkt, dass dann auch schon mal so kleine Sticheleien kamen. Und das will man aber am Anfang ja gar nicht so registrieren und wahrnehmen.
Ja, also die hast du versucht auszublenden.
Genau.
Was waren das für Themen, die er da angesprochen hat?
Naja, das war er war und ist verbal sehr stark und hat das dann immer, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja so Menschen, die können die Worte von anderen so im Mund rumdrehen, ne? So. Und dann meinst du hinterher, naja, es liegt ja vielleicht doch an mir, ne, was ich gesagt, getan habe und meine Meinung ist dann doch nicht die richtige. Oder die Einschätzung oder das Gefühl, die Emotionen dazu, das sind ja so unterschiedliche Bausteine. Und ja, wie soll ich das sagen? Es hat sich dann immer wieder so langsam, also so steht der Tropfen, hüllt den Stein, ne, so ungefähr, oder irgendwann ist es fast voll, ne? Da kommen wir ja später auch noch dazu. Und man will es ja zuerst mal nicht wahrhaben. Und wenn ich mir das so im Nachhinein betrachte, ich habe mich da ja viel mit beschäftigt, hat es schon was mit meiner Persönlichkeit getan. Es waren dann auch schon die ersten Schritte von Hugo, so hieß oder heißt mein Mann, sich so links und rechts mal umzugucken, ist woanders die Wiese grüner, nenne ich das immer so, ne? Habe ich noch einen Marktwert? Und das habe ich aber auch versucht auszublenden. Und es hat sich dann immer mehr aufgepusht von seiner Seite her, dass ich dann, wenn wir beruflich gemeinsam unterwegs waren, er mich bei Geschäftspartnern bloßgestellt hat. Also richtig massiv bloßgestellt hat, sodass die Geschäftspartner auch peinlich berührt waren und nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Und ich bin so erzogen worden, die Frau hat immer für Friede, Freude, Eierkuchen zu sorgen, für Frieden, für den Hausfrieden, dass immer alles stimmt. Und habe dann versucht, das mit einem Lächeln wegzu
Wegzulächeln.
Wegzulächeln, ja. Wegzuretuschieren. Und das wurde aber immer, immer mehr. Und das führte natürlich auf meiner Seite auch dazu, dass ich nicht so wie er, aber trotzdem ihn dann nicht mehr so akzeptieren konnte als Partner in Augenhöhe. Mhm. Was er aber von seiner Mentalität her brauchte und braucht. Das habe ich aber auch erst später registriert im Nachhinein. Ne? Wie gesagt, ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt nach dem großen Crash. Und also um die ganze Sache aufzuarbeiten, auch für mich. Ne? Und dieses Thema Anerkennung ist ganz, ganz wichtig, was man dem anderen geben muss, was man aber dann logischerweise, das ist so ein Huhn- und Ei-Problem, ja nicht mehr geben kann, wenn man die Akzeptanz verliert. Ne?
Magst du uns da vielleicht mal in so ein, zwei konkrete Situationen mit reinnehmen, dass wir uns so vorstellen können, wie lief das bei euch ab? Wann hast du vielleicht auch zum ersten Mal für dich realisiert, dass da was nicht ganz, ganz stimmt, nicht ganz so schön ist, wie es am Anfang schien?
Also den genauen Zeitpunkt kann ich gar nicht bestimmen. Ich habe auch keine bewusste erste Situation im Kopf, weil das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Ich weiß nur, wir waren mal gemeinsam als Aussteller auf einer Messe. Und dann haben wir uns abends mit Geschäftspartnern getroffen beim Essen. Und dann hat er mich also richtig bloßgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Inhalt das war. Ich weiß nur, dass in dem Moment so für mich der Kipppunkt war, dass ich gesagt habe, ja, okay, an der Stelle mache ich nicht mehr mit, bin aufgestanden, habe mich von den Geschäftspartnern freundlich verabschiedet und habe gesagt, ich gehe jetzt ins Hotelzimmer. Ja. Und das war natürlich, wie soll ich sagen, eine Kampfansage, so hat er es verstanden. Ich bin dann natürlich hinterher im Hotelzimmer gesessen und habe mir wieder ein schlechtes Gewissen gemacht, ne? Logischerweise, wie wir Frauen ja häufig auch so gestrickt sind. Und er kam dann nach dem Geschäftsessen dann halt auch ins Hotelzimmer zurück und hat mir eine Riesenszene gemacht. Wie könnte ich ihn denn bloßstellen? Und ne, also so ein Verhalten geht ja nur gar nicht, ne? Und also er hat das wieder richtig verstanden, rumzudrehen, dass ich das schlechte Gewissen hatte. Und das hat sich immer weiter so entwickelt. Und das konnte und kann Hugo sehr gut. Übrigens nicht nur bei mir, sondern das ist so eine grundsätzliche, wie soll ich jetzt sagen, so ein roter Faden, die ich beobachtet habe dann, ne, man fängt ja an zu beobachten, auch bei anderen Geschäftspartnern, bei Freunden. Ich habe dann irgendwann mal so den Spruch losgelassen, die Halbwertszeit von Hugo einer Beziehung, ob das jetzt eine private Beziehung war oder eine Geschäftsbeziehung, ist 2,5 Jahre. Zuerst werden die alle gehypt, richtig toll, richtig super, ne, auf den Sockel gestellt. Und irgendwann kippt das dann, wenn Hugo nicht mehr so selber derjenige ist, der das Ansehen hat, ne? Weil irgendwann guckt natürlich der andere auch hinter die Fassade, früher oder später. Und dann wird derjenige, ich nenne das immer so, richtig niedergemacht. Es kippt wirklich von weiß in schwarz. Derjenige wird richtig niedergemacht, so in den, bildlich gesprochen, in den Sumpf gedrückt, bis, also wirklich Oberkante, Unterlippe. Und er reicht dann demjenigen die Hand und sagt, hier, ich helfe dir, ich bin ja der große Retter, aber zu meinen Konditionen. Und die Konditionen sind immer unterirdisch, ne? Also wirklich abhängig machen von, ne?
Also auch mit Geschäftspartnern, ja. Das heißt, er verhält sich da oder verhielt sich, als du das beobachtet hast, da auch geschäftsschädigend anderen gegenüber?
Ja.
Und hat dann gesagt, jetzt helfe ich dir. Und das war im Privaten ähnlich gestrickt.
Genauso. Und das war auch der Grund, weil ich das so schon beobachtet habe und sich herauskristallisierte, warum ich es so lange herausgezögert habe, selber den finalen Cut zu machen, weil ich ja wusste, wie er in Anführungsstrichen mit seinen Feinden umgeht, ne, was da passiert. Und wenn ich dann sage, ich trenne mich, bin ich ja automatisch dann auch ein Feind. Ne? So. Und deswegen habe ich so lange rausgezögert, weil wir haben natürlich damals zwei kleine Kinder gehabt, die sind heute mittlerweile ja schon erwachsen. Wir haben zusammen die Firma aufgebaut und er hat aber immer verstanden, mich finanziell da rauszuhalten, sodass ich keine Anteile hatte. Ne? Also immer, dass er auch die Macht hat, und das ist ja ein Riesenthema, dieses Machthaben über die anderen. Und ja, wieder reflektierend rückwärts, es sind ja in der Regel selber Menschen, die sehr unsicher sind, die das aber sehr gut vertuschen können. Und man, deswegen sage ich immer, diese Halbwertzeit von 2,5 Jahren bei ihm, ne, bis man selber so dahinter kommt. Ne? Also bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert, denn wenn man so verliebt ist, hat man ja die rote Brille auf, da denkt man ja ein bisschen länger anders, bis dann so der Alltag kommt. Ne? Und ja, es war also schon ein sehr langer Weg von 25 Jahren bei mir, wo ich dann den finalen Cut gemacht habe.
Ich würde gerne noch mal ein Stück weit zurückgehen. Wir sind jetzt schon irgendwo am Ende, aber mich interessiert noch, wie verlief denn diese Beziehung? Du hast gesagt, ihr habt euch kennengelernt, du wurdest auf den Sockel gehoben, du warst die tollste Frau, die er sich nur vorstellen kann. Und es gab aber vor der Hochzeit schon schwierige Phasen, es gab On-Off. Wie lief sowas ab? Und wieso hast du dich entschieden, trotzdem der Hochzeit zuzustimmen?
Die Frage kann ich gar nicht beantworten. Warum ich dann trotzdem, ich war ja eigentlich auch diejenige, die gesagt hat, soll man nicht heiraten. Vielleicht, weil ich unterschwellig dachte, dann wird es besser. Keine Ahnung. Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, aber die habe ich mir bis heute selber nicht beantworten können. Es war vorher schon immer ein On-Off. Muss dazu sagen, ich hatte auch immer diese berühmte Schwiegermutter-Konfliktsituation mit im Gepäck, die mich an manchen Stellen zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt hat, weil das also auch in ihr Bild nicht reinpasste, was ihr Sohn da machte. Aber schlussendlich, es ist der eigene Sohn und man steht immer zu den eigenen Kindern, ne? Kann ich auch irgendwo verstehen. Also es war immer so ein Aufschaukeln vor und auch nach der Heirat, so ein Aufschaukeln von bestimmten Streitpunkten. Ich kann das gar nicht an einem bestimmten Punkt festmachen. Natürlich war immer das Thema Geld auch ein Punkt, ne? Wenn man da unterschiedliche Auffassungen war, obwohl ich lange ja mein eigenes gutes Geld verdient habe und ich das vielleicht deswegen nicht so krass gesehen habe mit dem Thema abhängig machen von. Ne? Das hat sich dann nachher ja, als die Kinder kamen, massiv geändert. Und ja, es hat sich so zugespitzt und dann kam der Crash, und irgendwann nach dem Crash kam aber dann auch wieder so der Versuch, aufeinander zuzugehen. Ne? So, aber von Crash zu Crash hat sich das Niveau, der Level natürlich nach oben bewegt.
Gibt es denn etwas, wo du sagen kannst, das war so die typische Konfliktsituation oder der Ablauf von Konflikten? Wie hast du denn überhaupt darauf reagiert, wenn er sich da abwertend dir gegenüber verhalten hat oder dich bloßgestellt hat? Was hat das mit dir gemacht?
Also der Ablauf war, dass ich, wie ich eben schon geschildert habe, so grundsätzlich versucht habe, es abzuwiegeln. Ich bin ja auch so erzogen worden, Streit und private Dinge gehören nicht nach draußen, sondern immer hinter die Wohnungs- oder Haustür. Also habe ich immer versucht, so wie ich erzogen worden bin, halt das runterzuspielen, zu überlächeln, zu überhören, ne? Man merkt natürlich an den Reaktionen von den anderen, dass die dann peinlich reagieren oder nicht wussten, wie sie reagieren. Ich meine, das kennt man selber ja auch, wenn ein anderes Pärchen da in so eine Situation reinrutscht, hatte ich diese Woche übrigens auch noch. Ne? Ich denke, da kommt der bekannt vor. Und das ist aber auch so ein, bei mir zumindest immer so ein Aufschaukeln gewesen, bis das Fass wieder voll war von solchen mehreren Situationen. Und dann explodiert es unter Umständen an einem ganz kleinen Punkt, der eigentlich gar nicht so massiv und wichtig ist. Aber das ist der letzte Tropfen, ne, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist das, was ich daraus gelernt habe jetzt im Nachhinein, dass ich das versuche, gelingt mir nicht immer, frühzeitiger anzusprechen, wenn mir irgendwas nicht passt. Wenn was gegen meine grundsätzlichen Werte geht.
Und wenn es jetzt aber in der Situation mit deinem Mann oder Ex-Mann, dem Hugo, so eskaliert ist, dass sich das so aufgeschaukelt hat und du sagst, dann ist es explodiert. Was passierte dann?
Dann bin ich tatsächlich auch laut geworden. Also ich habe ihn zuerst zur Rede gestellt und habe gesagt, nee, jetzt ist Schluss, ne, so. Und dann kam mir immer Unverständnis, ne, was du immer hast und das liegt an dir. Und also er hat immer es perfekt verstanden, dass ich mich schuldig gefühlt habe, dass ich dann nach dem Streitgespräch dann selber da, ja, es liegt an mir. Ich bin diejenige, die da falsch denkt, die falsch reagiert hat oder gehandelt hat. Und ich saß dann wieder da und habe gedacht, naja, wie kannst du dich denn jetzt ändern? Ne? Das führte aber auch im Laufe der Zeit dazu, dass mein Selbstwertgefühl sehr stark eingebrochen ist, dass ich mich minderwertig gefühlt habe. Es kam dann auch dazu, bei Hugo Thema Fremdgehen, mehrfach Fremdgehen und nicht nur mal so ein One-Night-Stand, sondern tatsächlich Parallelbeziehungen. Und ich hatte immer so diesen siebten Sinn, dass da irgendwas nicht passte. Und er hat also auch immer versucht, wie soll ich jetzt sagen, also sein Handy war tabu. Ne? Ich hatte keinen Zugang, ich durfte nicht drangehen und durfte auch nicht gucken, was er aber andersrum bei meinem Handy gemacht hat. Ne? Und irgendwann habe ich ihn dann drauf angesprochen, er hat gesagt, wieso gehst du an mein Handy? Da klingelt es ja, da hat es geklingelt. Ich sage, ja und? Ne? Und er ist aber trotzdem drangegangen und das konnte er gar nicht verstehen. Andersrum durfte ich gar nicht ran. Und es waren also immer so Situationen, wo ich dann mit dem siebten Sinn gesagt habe, da ist irgendwas und dann kriegt man natürlich so Antennen. Und wenn man dann offen ist, ich sage immer, denk nicht an rosaroten Elefanten und was siehst du in rosaroten Elefanten überall, dass dann tatsächlich du an Situationen merkst, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe ihn jedes Mal darauf angesprochen. Und viermal hat er hoch und heilig versprochen, ich ändere mich jetzt und kommt nicht wieder vor und na so und ja.
Also es gab vier Parallelbeziehungen, während du mit ihm verheiratet warst?
Eigentlich die fünfte, ne? Die fünfte, wo ich, also bei viermal hat er gesagt, okay, ne? Es kam dann jedes Mal ein großes Versprechen, ich ändere mich und dann auch irgendwie, ich sag mal, so eine Art Wiedergutmachung in materiellen Dingen, ne? Ohne dass ich die jetzt einzeln aufzählen möchte. Und das führte auch dazu, dass er mich final auch in dem Scheidungsprozess immer als die Materielle dargestellt hat, so nach dem Motto, ich bin ja so materiell eingestellt und deswegen hat das alles nicht funktioniert. Ich würde im Nachhinein sagen, es war genau andersrum, denn er hat ja immer versucht, das materiell dann auszugleichen und das hat sich ja auch im Scheidungsprozess dann nachher gezeigt. Und beim fünften Mal war es eben so, dass er gesagt hat, diesmal kannst du mich nicht zu einer Entscheidung zwingen, ich habe zwei Frauen. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn du die Entscheidung nicht treffen kannst, dann treffe ich sie.
Ja.
Und damit hatte er nicht gerechnet. Ne? Also ich habe das im Nachhinein für mich so betituliert. Er hat sich verzockt oder er hat mich falsch eingeschätzt, ne? Weil ich bin ja so die Materielle. Ne?
Und viermal hat es funktioniert.
Viermal hat es funktioniert, genau wie wenn einer stiehlt oder lügt. Ne? Es ist ja, einmal ist gut gegangen, dann kann ich das zweite Mal auch noch und beim dritten Mal wird es noch leichter und beim vierten Mal, weil es hat ja bisher immer geklappt und das Schema funktioniert. Und ich bin dann das Risiko eingegangen. Ich habe ja anfangs schon gesagt, ich habe ihn ja kennengelernt, wie er mit seinen Feinden umgeht. geht. Und bin dieses Risiko eingegangen, wissend, was kommt, aber dass es so schlimm kommt, habe ich mir nicht vorstellen können. Also es war wirklich der absolute Rosenkrieg, der dann kam, absolute Down.
Würde ich gleich gerne noch mal intensiver drauf eingehen. Hm. Ich finde aber gerade den Punkt auch mit den vier Außenbeziehungen sehr, sehr spannend. Also einerseits, dass du das auch viermal mit dir hast machen lassen. Genau. Dass du gesagt hast, ja, okay, ich glaube ihm oder ich will ihm glauben, dass er es beendet. Damit sich jetzt vielleicht auch die Zuhörenden, die selbst nicht solche Geschichten erlebt haben oder das aus einem nahen Umfeld kennen, ein Stück weit reinversetzen können. Kannst du uns mal mitnehmen in so eine Situation, mal beschreiben, wie sowas ablief, wie du das rausgefunden hast, was du gemacht hast, was er erwidert hat, dass wir dann noch mal etwas konkreter eine Idee haben. Wie lief das ab bei euch?
Also man merkt ja, dass sich derjenige verändert. Also ich habe, weiß ich nicht, kann ja nur von mir reden, ich habe immer so einen siebten Sinn gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Er hat sich manchmal auch dann so ein bisschen unbewusst verplappert. Ne? Man macht ja dann schon mal so, ich habe da jetzt, ohne das jetzt konkret nennen zu wollen, eine Situation, wo er mir erzählt hat, bei der und der, die hat ja auch im Schlafzimmer irgendwelche Dachfenster. Da habe ich gedacht, wie kommt der denn jetzt in das Schlafzimmer und kann über die Dachfenster was erzählen? Also das waren dann so von ihm dann so spontane Verplapperer, was aber dann im Prinzip nur die Bestätigung meines Verdachtes schon waren. Ne? Und dann wird man natürlich aufmerksam und horcht näher hin und kontrolliert auch. Ne? Das hat er mir ja dann irgendwann mal vorgeworfen. Ich würde ihn ja permanent kontrollieren. Ja.
Du hast auch was gefunden.
Ja, ne? Ja. Und dann habe ich ihn jedes Mal drauf angesprochen. Er war dann auch relativ schnell dabei, es einzugestehen. Also er hat es gar nicht lange, also so im Nachhinein, wenn wir jetzt so drüber reden, fast so, als ob er erleichtert gewesen wäre, dass ich es rausgefunden habe. Warum er es gemacht hat, bin ich jetzt wieder an dem Punkt, das Thema Anerkennung, ach, du bist mein großer Held, ich schaue zu dir auf, ne? Glaube ich, fehlte ihm. Auf der anderen Seite war ich aber auch diejenige, die alles wuppen musste, ne? Also die beiden Kinder, die beiden kleinen Kinder, den Beruf, den Haushalt, die Freunde, alles andere drumherum. Und er hat sich nur um, ich sag jetzt mal, sich gekümmert, ne? Damit es ihm gut ging. Und auch im Urlaub war es immer so, dass er zuerst mal geguckt hat, dass es ihm gut ging mit seinem Sport. Und ich saß dann da und konnte gucken, dass alles lief. Also, und dann kann man vielleicht nachvollziehen, dass ich nicht mehr so dieses große Aufschauenbild hatte, weil ich musste ja selber meinen Mann, meine Frau stehen. Und das fehlte ihm wahrscheinlich und das hat er dann bei den anderen Frauen gesucht. Und das bekommt ja so ein Menschentyp ja am Anfang auch, weil er kann ja wunderbar strahlen, blenden, nenne ich das mittlerweile.
Ja.
Ich denke mir, in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, hat es aber dann auch bei der anderen dann auch schon angefangen, vielleicht zu bröckeln. Ich weiß es nicht. Ne? Es ist jetzt eine reine Mutmaßung meinerseits. Also darüber haben wir dann nie gesprochen. Dann hätte er, glaube ich, auch. Das ist so sein Thema, dass er selber nie an seine Zwiebelschichten rangegangen ist.
Das ist ja ganz typisch, dass die Mauern da ganz hochgezogen werden und oben bleiben müssen.
Ja, weil ich kenne es ja von mir selber, wenn man anfängt, die Zwiebelschichten abzuschälen, das tut weh, da kommen auch Erkenntnisse hoch zu einem selber und das kann man ja auch nur selber machen. Ich habe mir dann allerdings auch professionelle Hilfe geholt, das ist keine Frage. Aber die können einen ja auch nur bedingt helfen. Man muss ja selber die Entscheidung treffen, ich möchte was verändern, wie in jedem anderen Thema auch, ne? Also die Entscheidung selber, ich sage immer, wenn einer jetzt suchtabhängig ist, ich nenne das jetzt mal ein Alkoholsüchtiger, den kann man ja 10-mal in Entziehungskur schicken von außen, wenn er selber nicht bereit ist, was zu verändern, dann wird man immer wieder rückfällig, ne? Und das ist das, was ich vielleicht auch jetzt im Vorfeld schon mal mitgeben kann, den Zuhörern, Zuhörerinnen, dass man tatsächlich selber die Entscheidung treffen muss, was zu ändern, zu tun oder zu akzeptieren. Ne? Gibt ja so einen schönen Spruch, love it, leave it or change it. Ne? Also
Ja.
eins von den dreien.
Wussten denn diese anderen Frauen von dir? Ist dir das bekannt? Und das war für die offenbar kein großes Thema.
Nee, er hat ihn ja verkauft. Ich bin ja die Böse, die Schlechte. Und wie er es jetzt wortwörtlich gesagt hat, weiß ich nicht. Aber ich kenne ja alle Frauen. Die kamen auch aus dem persönlichen Umfeld, ne? Also auch aus unserem gemeinsamen persönlichen Umfeld. Also jetzt keine Freundin von mir, ne? Aber ne, waren schon aus einem größeren Bekanntenkreis. Ich kannte sie alle. Und sie meinten alle, glaube ich, so, ich, also diejenige Frau, ich bin besser als Sabine und ich werde die neue Frau
Ich löse
Hugo.
die Sabine ab.
Genau.
Okay. Und er hat wahrscheinlich gesagt, naja, eigentlich ist die Beziehung am Ende. Wir
Genau.
sind nur noch wegen der Kinder zusammen. Ich
Genau,
kann mich
wegen der
nicht.
Firma und ne, so
Ja.
dieses ganze
Aha.
Konstrukt, genau.
Und hat denen da was vorgemacht.
Und am Anfang glaubt man das ja auch, ne? Möchte man es ja auch glauben, ne?
Das war aber nicht als Affäre angelegt, sondern er hat schon auch irgendwo versprochen oder in Aussicht gestellt, dass das was Dauerhaftes da werden könnte mit diesen Frauen. Und wenn du sagst, du kanntest die alle, kannten die sich ja wahrscheinlich auch irgendwie.
Nee, untereinander kannten die
Ach
sich nicht.
so, okay. Also die konnten jetzt nicht sehen, da gab es schon drei vor mir, das ist jetzt kein lohnendes Unterfangen.
Nee, nee.
Und nach
Also nicht, dass ich
außen,
wüsste, ne?
ja.
Also, aber so von der Konstellation der Bekanntenkreise würde ich mal sagen, nein.
Und nach außen hin war er der erfolgreiche
Macher.
Business-Typ, wo
Immer
es.
der Freundliche, der Charmeur,
Aha.
ne, der kam auf eine Veranstaltung, auf eine Party, auf eine Feier und ja, hallo Hugo, bist du wieder da, ne? Und toll und super und ja. Alkohol spielte dann zunehmend auch eine Rolle, kommt mir in dem Punkt dann noch dazu. Massiver Alkoholkonsum. Zeigt mir jetzt im Nachhinein eben auch, dass er versucht hat, was wegzudrängen, zu unterdrücken. Und ich glaube, selbst nach dem Scheidungsprozess hat seine Mutter noch eine große Rolle gespielt.
Aha.
Mit 50, er war mit über 50 war
Ja.
er damals.
Welche Rolle hat sie gespielt?
Weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Zweiter. Als es dann nachher um das Finanzielle ging, um den Vergleich, hat er dann wortwörtlich gesagt im Scheidungsprozess, ich habe mit meiner Mutter gesprochen und meine Mama hat gesagt, mach es so.
Okay. Also er hat sich da immer sehr drauf bezogen, was seine Mutter
Also
richtig fand.
sie spielt, spielt sie, ob sie heute noch, sie ist natürlich jetzt auch schon betagt, sie lebt noch. Spielte eine sehr dominante Rolle. Sie selber hat auch eine Trennungsgeschichte hinter sich und hat den Sohn halt, wie es so häufig ist, dann als
Parentifiziert als Art Ehemannersatz, ja. Okay. Ich würde in dem Zuge gerne auch mal auf eure Kinder zu sprechen kommen. Haben die von diesen Themen Außenbeziehungen und dieser Abwertung, die da stattfand, etwas mitbekommen? Und hat sich das auch gegen die Kinder selbst gerichtet?
Also bei den ersten sicherlich nicht, weil die Kinder da zu klein waren. Also bei der ersten Beziehung war meine zweite Tochter ein halbes Jahr. Da gehe ich mal davon aus, dass sie das nicht mitbekommen haben, vielleicht über die emotionalen Schwingungen, keine Ahnung, das ganz sicher. Das muss ich mal überlegen. Ich würde mal sagen, ab der dritten Beziehungen haben sie es mitbekommen und ich habe immer versucht, das rauszuhalten, aber ich sag mal, die negativen Schwingungen kriegen die Kinder natürlich mit. Und bei der fünften, die vierte war dann tatsächlich so, dass diese Frau versucht hat, meine Kinder rüberzuziehen und zu sagen, ihr könnt gerne Mama zu mir sagen. Und die Frau ist auch aus und eingegangen in unserem Haushalt als Freundin.
Wow.
Genau, wow. Na so. Und das haben, gut, die Kinder waren damals, ich sag mal, 11, 12, 13 irgendwie so in dem Punkt. Da hat man auch noch nicht so den Überblick. Ne? Es haben dann hinterher, als ich dann massiv reingegrätscht bin, da war dann auch noch eine Schwangerschaft von der Frau drin.
Ja.
Ne? Wo dann ihre Mutter reingegrätscht ist und hat gesagt, nee, 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 nee. Und dann gab es eine Abtreibung dazu, ne, von ihrer Mutter initiiert. Und das haben meine Kinder aber nicht mitgekriegt, also dieses Thema, sondern eben meine Kinder haben mir dann halt hinterher nur erzählt, sie hat uns angeboten, wir sind ja jetzt so viel bei ihr und sie kümmert sich ja so viel um sie, sie könnten auch Mama zu ihr sagen. Das haben meine Kinder mir dann hinterher erzählt. Das habe ich ja in dem Moment gar nicht so mitbekommen. Ne? Und ja, das waren schon heiße Zeiten. Und dann war es eine Zeit lang wieder gut. Und dann kam eben die letzte Geschichte, wo ich dann gesagt habe, dann treffe ich die Entscheidung. Und ich glaube, es hat danach eine Situation gegeben, wo es mit der Partnerin dann auch gecrasht hat und er wieder anderen Versuche gestartet
Bei
hat,
dir?
bei mir wieder anzudocken.
Ja.
Und da habe ich aber gesagt, n-n.
Bei dieser vierten Person, da ist eine Schwangerschaft gewesen, die Frau ist in eurem Haus ein- und ausgegangen, die Kinder sollten Mama zu ihr sagen. Und es war zum vierten Mal passiert. Hast du eine Idee, warum du da noch gesagt hast, ja, okay, ich glaube dir, dass das jetzt echt. Diesmal meinst du es ernst und es wird nicht noch eine fünfte geben?
Also er konnte schon sehr überzeugend sein und konnte auch, ich glaube, Schauspielern demütig geknickt sein. Und er hat sich dann auch, ich sage jetzt mal, einen gewissen Zeitraum, ohne jetzt irgendwie Monate nennen zu wollen zu können, dann auch entsprechend verhalten. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich dann gemerkt, die Katze lässt das Mausen nicht. Ne? Die Blicke gingen dann wieder rund und wir waren ja sehr viel beruflich auch auf unternehmerischen Veranstaltungen. Ich habe da so Situationen, ich weiß gar nicht mehr, war das vor der vierten oder keine Ahnung. Da haben wir eine Betriebsbesichtigung gemacht und da ist eine Frau wirklich so hinter ihm her, ich weiß noch, so ein Treppenaufgang, so hinter ihm her, ne, so und ah, hu, 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 ne. Und ihr war aber, glaube ich, nicht bewusst, dass ich auch vor Ort bin. Hinter ihr die Treppe hochgegangen bin und ich habe mich dann hinterher neben sie gestellt und habe gesagt, ach Frau, ich bin übrigens die Frau von Hugo, ne? Und da ist ihr also alles aus dem Gesicht gefallen. Ne?
Also er war auch so eine Art Frauenmagnet. Er hat die Frauen angezogen, auch von sich aus.
Ja, würde ich so sagen. Also er kann großer Charmeur sein,
Ja.
ne? Und setzt das auch, ich sag mal, gezielt ein, wenn er bestimmte Dinge erreichen will.
Ja. Und dann, also bei der fünften Frau, die da zusätzlich ins Leben kam, hat er gesagt, ich will mich nicht entscheiden oder ich werde mich nicht
Ich habe
entscheiden.
zwei Frauen.
Ich werde
Also
mit
mich
euch,
fürs Grobe und die andere fürs
ja,
Nette so
ich
ungefähr.
werde mit euch beiden zusammen sein.
Genau.
Und hast du gesagt, das mache ich nicht mit.
Genau.
Und dann hast du die Scheidung eingereicht.
Ja.
Und es kam zu einer Schlammschlacht. Magst du da ein bisschen erzählen?
Keine Ahnung. Also es ging somit los, dass er mir jegliche finanzielle Mittel eingefroren hat. Ich habe ja im gemeinsamen Unternehmen Fulltime mitgearbeitet, also kein Gehalt gezahlt. Er hat noch nicht mal Unterhalt für die Kinder gezahlt. Also wirklich nichts komplett. Und das ist das, was ich sage. Der drückt einen komplett in den Sumpf, ne? Bis man Schnappatmung kriegt und reicht einem dann die Hand. Und ich weiß noch, dieses süffisante Grinsen, wo er vor mir stand, hat gesagt, du kannst bei mir wieder anfangen in der Firma. Ich weiß gar nicht mehr, welche Position das war, aber ich sag mal, ich war damals ja auch Geschäftsführerin mit, ne, als ich sage jetzt mal Hiwi, irgendwie so, ne?
Zum Mindestlohn.
Zum Mindestlohn
Aha.
irgendwie. Ich hätte dann die niederen Arbeiten machen dürfen und entsprechend auch zu einem Geld. Aber ich bin ja der Große. Und er hat auch immer gesagt, egal was passiert, ich, also er, ne, im Gegensatz zu mir, das hat er mir ja immer unterstellt, ich schieb dich bis ans Lebensende auch mit dem Rollstuhl. Ich bin immer für dich da. Und da muss ich immer so drüber schmunzeln, wenn ich da dran denke, an diesen Ausspruch im Scheidungscrash, der, glaube ich, 3 Jahre ging, hat meine Rechtsanwältin dann irgendwann, als sie ihn dann auch mehrfach persönlich bei den Gerichtsterminen kennengelernt hat, hat sie dann irgendwann mal zu mir gesagt, jetzt kann ich erst den Spruch verstehen, ja, er schiebt sie mit dem Rollstuhl, aber den Abhang runter.
Ja.
Und das trifft also wirklich, ja, trifft es einfach. Und das hat, der Ausspruch von meiner Rechtsanwältin, der hat mich damals auch ein Stückchen weitergebracht, weil dieses Thema haben wir ja schon mal angesprochen, dieses Blenden und dem anderen immer das schlechte Gewissen, also die Worte im Mund rumdrehen, dem anderen dann schlussendlich das schlechte Gewissen wieder vor die Füße zu kippen oder auf den Schreibtisch zu kippen, wie auch immer. Das können ja solche Menschen par excellence, ne? Und das hat mir geholfen, mein inneres Gefühl dann auch von außen bestätigt zu sehen. Nicht ich bin diejenige, sicherlich, ich habe auch einen Teil Schuld gehabt, ne? Keine Frage. Zu sagen, ich bin nicht nur die Einzige, die daran schuld ist.
Ja, also da hat die Rechtsanwältin so ein Stückchen zu deiner Erkenntnis auch
Genau,
beigetragen.
genau.
Wie lief das denn mit den Kindern weiter?
Also zuerst mal war meine ältere Tochter diejenige, die mich da bestärkt hat, beim fünften Mal zu sagen, geht gar nicht. Trennen, ne? Und die wollten auch beide mit ihrem Vater nichts zu tun haben. Das war natürlich auch eine sehr schwierige Zeit für mich, weil die Kinder wollten auf der einen Seite nicht mit reingezogen werden. Das kam auch von meiner älteren Tochter mehr, macht denn eure Schlammschlacht so unter euch aus, wir wollen damit nichts zu tun haben, haltet uns da raus, ne? Geht natürlich nur bedingt, weil man ist ja selber auch immer im Up and Down, ne? Auch im Gefühlschaos, ne? Und ich hatte natürlich auch massiv finanzielle Probleme, ne? Also wenn komplett alles gekappt wird und das Haus musste bezahlt werden, der Lebensunterhalt musste bezahlt werden, die Kinder kosten Geld, die laufenden Kosten, Strom, Wasser, Telefon. Das war dann schon eine Aufgabe, die ich da leisten musste. Und weil ich auch wirklich alles alleine mit mir ausgemacht habe, ich hatte wirklich keinen. Ich hatte zwar zwei Freundinnen, mit denen ich über meine emotionalen Themen sprechen konnte, aber ich habe mit denen nie über meine finanziellen Themen gesprochen. Und würde ich heute auch anders machen im Nachhinein. Es ist dann auch so ein, ja, weiß ich nicht, Scham, Stolz, weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, also wie gesagt, die Kinder haben sich damals komplett gegen den Vater gestellt, bis zum 18. Lebensjahr.
Ja.
Und dann kam der Vater mit dem Geld um die Ecke.
Und hat Geschenke gemacht?
Genau. Und danach mit fliehenden Fahnen zum Vater übergelaufen. Hätte ich auch nie vermutet, hat mich auch zutiefst getroffen, kann ich nicht anders sagen. Hätte ich auch, wie soll ich sagen, ich habe früher immer gedacht, wenn ich gehört habe, naja, die Kinder wollen vom Vater oder von der Mutter, wie auch immer, nichts hören, was müssen das für komische Menschen sein? Ja, erst wenn man selber betroffen ist davon, weiß man, was es bedeutet. Und bin ich wieder beim rosaroten Elefanten. Ich höre so viele Menschen, egal ob jetzt Eltern zu Kindern oder Kinder zu Eltern, die sagen, ich habe keinen Kontakt mehr, ich möchte auch keinen Kontakt mehr haben. Bin ich heute noch, wie soll ich sagen, sprachlos zu dem Thema, so grundsätzlich, auch was mich betrifft. Aber man kann es ja nicht ändern. Ich habe immer wieder versucht, die Tür aufzumachen und habe immer wieder ja eine Watsche bekommen von meinen eigenen Kindern, habe irgendwann mal gesagt, love it, leave it or change it. Ne? Ich muss es akzeptieren. Ich muss mein eigenes Leben leben. Denn nur das kann ich selber bestimmen und kann nur über mein eigenes Leben entscheiden. Und sagen, wie soll es weitergehen? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich nicht leben? Was möchte ich akzeptieren? Wie soll es weitergehen? Und ja, auch das war ein schwerer, schmerzhafter Prozess.
Das heißt, die Kinder haben den Kontakt zu dir dann abgebrochen?
Ja. Beide mit 18 oder nach dem Abitur.
Ja. Und du würdest oder du gehst davon aus, dass er da
Ja,
seine Finger oder seine
ja,
Geldbörse im Spiel
ja.
hat.
Ganz extrem. Weiß ich von beiden.
Okay. Stelle ich mir sehr schwer vor, als
Ist
Mutter damit umzugehen.
auch sehr schwer. Also anfangs konnte ich da überhaupt nicht drüber reden, habe das auch unter den Teppich gekehrt, ne? Weil auch da wieder habe ich die Schuld bei mir gesucht. Ne? Und ja, aber man muss es so akzeptieren, wie es ist. Auf dem Standpunkt bin ich heute, auch wenn es weh tut, was nicht heißt, dass ich die Tür zugeschlagen habe. Ich sage immer wieder zu meinen Töchtern, auf welchen Kanälen auch immer, ich bin für euch da, wenn mal Notfall eintritt, meine Tür ist immer offen. Aber ich werde mir meine Liebe nicht erkaufen.
Ja.
Und das steckt ja dahinter.
Gab es denn noch, also zurück zu der Beziehung, andere Menschen oder Situationen jetzt neben der Anwältin, die dir dabei geholfen haben zu erkennen, was mit dir passiert ist?
Also die professionelle Hilfe damals, das war aber weit vor der Trennung schon ein Stück. Und dann habe ich mich selber tatsächlich auf den Weg gemacht und habe Bücher, Hörbücher, damals ist ja jetzt über 10 Jahre her, war das Thema Podcast noch nicht so en vogue, auf den Weg gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Also ganz viel über das innere Kind. Über Persönlichkeitsentwicklung, auch über diese Thematik, ne, wie solche Menschen ticken. Ich habe selber Workshops gemacht, also als Teilnehmer zu diesen Themen, wo ich tatsächlich versucht habe, das für mich aufzuarbeiten. Bin ich heute noch dran, bin noch nicht fertig. Ne? Ich denke mir, das ist so grundsätzlich ein lebenslanger Weg, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung. Das ist das, was ich mitgenommen habe an positiven Dingen, dass es ein lebenslanger Weg ist und es sehr spannend sein kann oder ist, aus meiner Sicht ist, sich da auf den Weg zu machen. Es ist eine lebenslange Aufgabe und ich habe in einem dieser Persönlichkeitsentwicklungsseminare für mich, das ist noch gar nicht so lange her, ist glaube ich ein Jahr, anderthalb her, ein Gamechanger-Spruch gehört. Was ist das verpackte Geschenk an dieser Situation? Also früher, wenn ich so einen Fausthieb in die Magengrube bekommen habe, mental, war ich zumindest an einem Tag wirklich im Sumpf oder auch mal 2, 3 Tage oder eine Woche, bis ich mich da wieder berappelt habe mental. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir die Situation angucke und sage, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Was ist an dieser Situation das verpackte Geschenk, sprich positiv? Denn da, wo Licht ist, ist auch Schatten und alles hat seine positive Seite oder seinen Sinn, kann man auch sagen. Und was ich mittlerweile erfahren habe, ist, nur wenn du ja ganz unten im Tal bist, im Sumpf bist, musst du dich ja bewegen. Wenn es dir gut geht, brauchst du ja nichts zu verändern. Und in dem Moment, wo du tatsächlich unten am Boden liegst, musst du ja handeln. Oder du bleibst unten und jammerst, ne? Das ist für mich aber keine Option. Also mein Lebensspruch zu dem Thema heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Und da hilft mir eben dieser Spruch mit dem verpackten Geschenk sehr viel. Ich habe da jetzt eine Situation, möchte ich jetzt auch nicht thematisieren, vor kurzem, die ich dann per Einschreiben bekommen habe. Und vorher hätte ich also wirklich bestimmt 5 Tage da mit mir gehadert und wäre mental nicht aus dem Loch gekommen. Und ich hatte dieses Einschreiben in Händen, habe es gelesen, habe es nochmal gelesen und habe gesagt, das verpackte Geschenk, yes. Und das verpackte Geschenk an diesem speziellen Einschreiben war für mich Klarheit. Also das, was ich vorher schon gespürt, gefühlt habe, war dann schwarz auf weiß die Bestätigung, dass meine Entscheidung die richtige war. Und das ist so ein Punkt, wenn man sich da mal nicht nur das Negative anguckt, sondern was bringt mir jetzt diese Situation oder was auch immer, kommt man da, glaube ich, sehr viel besser aus diesem Loch. Und also mir persönlich gibt es sehr viel Kraft.
Ich finde das eine ganz spannende Sichtweise mit dem verpackten Geschenk. Ich denke, da gibt es auch viele andere Arten, das auszudrücken und alle meinen im Grunde dasselbe. Wenn du heute auf diese Zeit, auf diese Ehe zurückblickst, was ist das verpackte Geschenk?
Das habe ich neulich mal meinem jetzigen Mann, ich bin ja wieder verheiratet, er kennt ja auch die ganzen Facetten, teilweise auch noch diese ganzen Verstrickungen mit meinen Töchtern, Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich bin Hugo sehr dankbar. Dann hat er mich ganz groß angeguckt und hat gesagt, warum? Ich sage, erstens hätten wir uns nie kennengelernt und zweitens wäre ich nie die Person, die ich heute bin. Und ich habe am Anfang, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, ihm gesagt, ich möchte die alte Sabine wieder werden. Und das hat er eine Zeit lang mitgetragen und irgendwann auf einer Autofahrt von Süddeutschland nach Hause hat er gesagt, nee, das ist falsch. Ich wusste überhaupt nicht, was er meinte, weil das kam so aus dem Nirvana. Ich sage, was meinst du denn jetzt? Er sagte, nee, das ist komplett falsch. Du willst nicht die alte Sabine wieder werden. Du willst eine komplett neue Sabine werden. Und das ist doch das Ziel. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ja, du hast total recht. Ich will ja nicht die Sabine von vor der Ehe werden. Da hätte ich ja nichts gelernt, hätte ja keine Weiterentwicklung gemacht. Und das war auch nochmal so ein Gamechanger für mich, dieser Ausspruch oder diese Mitteilung. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders nennen soll. Und es macht einfach Spaß, sich selber da auf den Weg zu machen, offen zu sein, positiv zu sein. Ja, es gibt auch bei mir nach wie vor noch Tage, wo ich sage, boah, war aber heute jetzt nicht wirklich prickelnd. Aber ich habe mir halt auch Rituale angewöhnt. Ich mache seit meinem 40. Lebensjahr regelmäßig Meditation, morgens und abends. Aber ich schreibe zum Beispiel auch ein Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch jeden Tag. Und das müssen nicht die großen Dinge sein, keine Ahnung, sondern ich sage, oh Mensch, heute war strahlender Sonnenschein. Ich habe auf der Terrasse mit einer Tasse Kaffee gesessen und mir geht's gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug Essen, ich bin gesund, ich bin fit. Was will man denn mehr, wenn ich an andere Menschen denke, ne? Also an die diversen Kriege, die wir jetzt rundherum haben oder Hungersnöte oder wenn ich im näheren Umkreis umgucke, Krankheiten, da geht es mir doch richtig gut. Und das sind so Dinge, auch die kleinen Dinge mal wert zu schätzen, sich selber auch wert zu sein. Selbstliebe steckt auch so dahinter. Also du merkst, das ist so ein ganz anderer Weg, den ich mittlerweile beschritten habe. Mhm. Und das war das Gute an der Ehe. Sonst wäre ich da, glaube ich, nicht hingekommen. Danke, Hugo.
Ja, naja, er hat dir natürlich die Gelegenheit gegeben, dich und deine Persönlichkeit auch ein Stück weit zu verändern. Wenn du heute wieder die Sabine von vor der Ehe wärst, in einigen Jahren älter natürlich, dann würdest du wieder so jemanden in dein Leben lassen, weil ihr wieder zusammenpassen würdet.
Genau. Ich habe interessanterweise, manche Dinge muss man ja öfters erleben, also in abgeschwächter Form, bis man es dann tatsächlich loslässt. Ich habe tatsächlich nach dieser Trennung beruflich bin ich noch zweimal auf solche Menschen gestoßen. Interessanterweise waren das dann aber nicht Männer, sondern Frauen im Berufsleben. Und es ist aber viel, viel schneller bei mir oder hat bei mir viel schneller Klick gemacht und habe gesagt, oh, da ist wieder dieses alte Schema, raus aus meiner Sphäre. Und das ist das, wo ich mittlerweile sehr stark auch aufgeräumt habe mit Energieräubern, sowohl zeitlich als auch mental.
Hast du einen Trick für unsere Zuhörenden, wie du die erkennst?
Also ich bin ja ein Bauchmensch und ich glaube, sehr viele Menschen sind Bauchmenschen, trauen dem aber nicht und setzen den Kopf drüber. Lasst viel mehr euren Bauch sprechen und in den ersten 3 Sekunden wisst ihr ganz genau, wenn ihr jemanden seht, ist das ein Energieräuber oder ist es keiner? Und dann schon im Vorfeld zu sagen, nett fürs Gespräch, aber bitte nicht.
Wäre das dann auch etwas, was du heute anders machen würdest? Auf das Bauchgefühl hören und sagen, das ist jemand, den lasse ich nicht weiter in mein Leben?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, wenn ich eins anders machen würde in meiner Ehe, viel früher die Reißleine ziehen. Also nach dem ersten Mal im Prinzip schon fremdgehen. Ne? Aber man glaubt ja immer an das Gute im Menschen. Aber die Katze lässt es mausen nicht.
Wenn du, Sabine, jetzt an Menschen denkst, die uns gerade zuhören, die sind vielleicht in einer ähnlichen Situation, wie du damals gewesen bist, was würdest du denen noch mitgeben wollen?
Ehrlicher zu sich selber zu sein und nicht dem anderen Glauben schenken, sondern tatsächlich mal auch wieder Bauchgefühl sprechen lassen und sich nicht verunsichern lassen durch den anderen. Denn wir selber wissen ganz genau, wer wir sind, was wir können. Und das wird nur leider von anderen sehr häufig instrumentalisierend manipuliert im negativen Sinne. Wobei ich Manipulation nicht grundsätzlich negativ sehe. Ne? Also alles, was wir sagen, tun, machen, ist ja Manipulation. Aber dieses Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen steckt dahinter. Und als Schlusssatz, das, was ich auch noch festgestellt habe, mit welchem Menschen bist du dein ganzes Leben zusammen und warum kümmerst du dich nicht um ihn?
Ich denke, das lassen wir genauso stehen. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du deine Geschichte erzählt hast.
Habe ich gerne gemacht. Danke.
Was beim Zuhören besonders auffällt, ist die Kraft der Anfangsphase ihrer Beziehung. Das überwältigende Gefühl, endlich gesehen, bewundert, auf ein Podest gehoben zu werden. Nach einer Zeit voller Zweifel und Unsicherheit gibt dieser Zuspruch das Gefühl, angekommen zu sein. Sabine beschreibt, wie sehr sie dieser emotionale Aufschwung berührt hat. Doch genau diese Nähe und die trügerische Vertrautheit zu Beginn erschweren es später, Warnzeichen oder Abwertung des Gegenübers wirklich zu erkennen und sich abzugrenzen. Das Band ist früh geknüpft, die Hoffnung auf Anerkennung macht es schwer, das Ruder herumzureißen. Und diese Phase in toxischen Beziehungen dient nicht nur dem scheinbaren Glück, sondern auch der emotionalen Vereinnahmung. Und es braucht wirklich viel, um sich daraus zu befreien. Wenn ich darauf schaue, wie Sabine in diese Rolle geraten ist, erkenne ich die Muster, die viele Betroffene schildern. Ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach Harmonie, alles richtig zu machen, Streit zu vermeiden. Sabine erzählt, sie sei so erzogen worden, als Frau für Friede, Freude, Eierkuchen zu sorgen. Konflikte werden nicht nach außen getragen, sondern mit einem Lächeln überspielt. Solche in der Kindheit erlernten Überzeugungen machen empfänglich für Anerkennung und erschweren klare Grenzen. Sabine sucht Fehler bei sich, versucht, Verletzungen herunterzuspielen, stellt eigene Bedürfnisse hinten an. Das lange Festhalten an diesen Mustern entsteht aus alten Überzeugungen, die schwer zu durchbrechen sind. Und im Verlauf ihrer Erzählung zeigt sich immer wieder, dass sie für die Stimmung, den Frieden und das Funktionieren der Beziehung verantwortlich ist. Nach Kränkungen kreisen ihre Gedanken darum, wie sie es besser machen könnte. Die Angst, zu schwierig zu sein oder Erwartungen nicht zu erfüllen, sowie die Sorge, den Partner zu verlieren, begleiten sie über Jahre. Diese Mechanismen sind vielen bekannt und erklären, warum belastende Erfahrungen so lange ertragen werden. Besonders berührt mich, wie stark sich die Beziehung auf Sabines Kinder ausgewirkt hat. Anfangs sind sie noch klein, doch mit den Jahren werden die Spannungen auch für sie spürbar. Die Kinder bekommen also mehr mit, vor allem wenn die Außenbeziehungen des Vaters eskalieren, wenn das auffliegt. Und der Moment, als die neue Partnerin des Vaters den Kindern anbietet, sie könnten sie Mama nennen, ist für Sabine nachvollziehbarerweise besonders schwer. Nach der Trennung stehen die Kinder dann zunächst auf Sabines Seite, doch mit dem Erwachsenwerden wendet sich das Blatt. Materielle Zuwendung, Geschenke und das Werben des Vaters führen dazu, dass Sabine außen vor bleibt. Das Gefühl, die eigenen Kinder haben sich abgewendet, trifft sie wirklich tief und sie schildert, wie hilflos sie sich fühlt, immer wieder eine Abfuhr erlebt. Doch mit der Zeit gelingt es ihr, ihre Energie wieder in ihr eigenes Leben zu lenken und nicht dauernd nach Nähe oder Anerkennung der Kinder zu suchen und darum zu kämpfen. Aus fachlicher Sicht gilt, Kinder, die Streit und Trennung der Eltern erleben, vor allem in hochstrittigen oder manipulativen Konflikten, die geraten fast zwangsläufig in Loyalitätskonflikte. Sie wollen niemanden verletzen, versuchen für beide Eltern da zu sein und entwickeln unbewusst Strategien, um dem Druck zu entkommen. Manipulationen, Schuldzuweisungen oder auch materielle Lockmittel verstärken diese Konflikte. Mit Abstand und eigener Reflexion finden viele Kinder später ihren eigenen Standpunkt und blicken anders auf das Erlebte zurück. Wenn du Angst hast, nach einer Trennung den Kontakt zu deinen Kindern zu verlieren, ist das verständlich. Doch die Sorge darf dich nicht davon abhalten, dich aus einer destruktiven Beziehung zu lösen, einer Beziehung, die dir schadet. Denn die Kinder lernen durch dein Verhalten, wie Beziehung funktioniert. Wenn sie erleben, dass ihre Mutter sich klein macht, sich herabwürdigen lässt oder der Vater eben immer die Oberhand behält, so lernen sie, das ist Beziehung, so funktioniert das. Das ist aber kein stabiles Fundament, sondern ein Muster, das sie später übernehmen. Und eine Trennung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein ganz klares Signal der Selbstermächtigung. Eine Trennung zeigt, mit mir machst du das nicht mehr. Und es ist erlaubt und ja oft auch notwendig, zwingend, sich selbst aus schädlichen Strukturen zu lösen. Damit setzt du ein starkes Zeichen für dich und die nächste Generation. Neue, gesunde Beziehungsmodelle können entstehen und die Chance, dass Kinder später ihre eigenen Grenzen wahrnehmen und schützen, wächst ganz massiv. Trennung ist oft der mutigste Schritt, um einen Kreislauf zu durchbrechen. Natürlich kann es passieren, dass die Kinder sich nicht auf deine Seite stellen. Der Loyalitätskonflikt, wie bei Sabine, zwingt sie, eine Entscheidung zu treffen. Schreib mir gerne einmal in die Kommentare auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube, wie du diesen Punkt siehst und wie du mit Manipulationen der Kinder nach der Trennung umgegangen bist oder ob du Angst davor hast. Sabines Geschichte zeigt, Veränderung ist möglich, auch wenn der Weg schmerzhaft ist und Verluste dazugehören. Neue Perspektiven entstehen, wenn alte Muster erkannt und bewusst hinterfragt werden. Und Selbstbestimmung ist eben ein Prozess, der damit beginnt, die eigene Geschichte und die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Und ich finde besonders schön, wie Sabine am Ende sagt, ich frage mich heute immer, was ist das verpackte Geschenk an dieser Situation? Und vielleicht kannst du das heute für dich einmal mitnehmen und für dich selbst reflektieren. Was ist das verpackte Geschenk an deiner aktuellen, möglicherweise sehr schwierigen Situation? Hast du Ähnliches erlebt oder steckst du selbst in einer Beziehung, die du als toxisch empfindest? Hast du schon mehrfach versucht zu gehen und möchtest deine Geschichte teilen, um anderen Mut zu machen? Dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Du bleibst dabei anonym. Deine Erfahrungen können anderen helfen, sich selbst zu erkennen und für sich einen guten Weg zu finden. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst und dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Damit diese Geschichten auch diejenigen erreichen, die sie ganz besonders dringend brauchen, teile den Podcast gerne mit FreundInnen, abonniere ihn und hinterlasse mir bitte eine Bewertung. Falls du neu hier bist, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Weiterbildung in Paartherapie. Du findest mich auf Instagram und TikTok unter Narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite unter www.narzissmus-coach.de. Da findest du übrigens auch einen Link zu meiner kostenfreien und professionellen Ersteinschätzung. Das ist ein 30-minütiges Telefonat, in dem ich mir 100% meiner Zeit nur für dich nehme und wir schauen auf deine konkrete Situation und wir können all die Themen besprechen, die dir vielleicht jetzt gerade unter den Nägeln brennen. Also buch dir gerne über den Link in den Shownotes oder den auf meiner Webseite dein persönliches Kennenlerngespräch und wir schauen einfach, wo du gerade stehst, wohin du kommen möchtest und wie ich dich möglicherweise auf deinem Weg begleiten und unterstützen kann. Denk bitte dran, du bist nicht allein. Was du erlebt hast, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg da heraus. Die nächste Folge erscheint wie immer in 14 Tagen und ich freue mich darauf, dass wir uns dann wieder hören. Bis dahin alles Liebe, deine Jennifer.